Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Bürotechnik
ist doch kein Verbrechen. Ja, wir haben wirklich einen Ohrwurm vom Balkon Ultra.
Vom Balkon Ultra, ja.
Wirklich, ja, sehr zu empfehlen auf TikTok, eine Ikone, muss man sagen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass so Kult-Influencer, ne, also die wirklich in einer ganz krassen Nische sind, die eigentlich nur absoluten Mist fabrizieren, die fangen jetzt alle an, Geld zu verdienen, und zwar mit Merch.
Ja, zum Beispiel Toni Teilzeit auch, ja. Von mir sehr geschätzt, der eigentlich nur Flachwitze erzählt. Ist faszinierend, wenn man so eine Marke aufbaut, das durchzieht, was dann da auch möglich ist.
Vorsicht, du hast dich jetzt zu Toni Teilzeit bekannt, die Kontaktschuld.
Ja, die Kontaktschuld, wir haben heute ein unangenehmes Thema, heute ist mal wirklich wieder Locker-Room-Talk. Es kam vor kurzem mal Kommentare nach dem Motto, ja, redet doch mal über was richtig Unangenehmes, werden wir heute machen. Staatskrise, Fragezeichen, nach dem Video auf Sylt, sagt man, oder?
Ja.
Wie heißt das? Pony Campen?
Ja.
Ja, das hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt. Ich war auch noch nie auf Sylt. Warst du schon mal auf Sylt?
Ja.
Ja, und war schön.
Ja, ich war 17 oder 18. Es ist eine sehr schöne Insel.
Ja, man kennt, also wie es aussieht, weiß man ja.
Und nur Rechtsradikale da.
Das ja.
War ein Witz.
Ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ich habe es vergessen, auf jeden Fall. Ja, sollen wir damit starten?
Ja. Leute, ganz kurz, warum wir heute später kommen.
Genau das wollte ich sagen,
ja, bitte.
Dass du schwer angeschlagen bist. Genau das wollte ich eigentlich sagen.
Nicht mehr. Beim Frisbee-Spielen im Park, böse umgeknickt mit Bänderriss, aber Wunderheilung. Einfach Maschine.
Jetzt fast genau eine Woche.
Genau eine Woche, weniger, und ich laufe hier schon wieder rum. Mein 7. Bänderriss in meinem Leben.
Es ist herzlichen Glückwunsch.
Meine Bänder sind meine Achillesferse, im übertragenen Sinne. Deshalb ein bisschen später. Und wenn wir kommen, auch das Briefing ist diese Woche ein bisschen später, weil einfach...
Aber nur minimal.
Ich war noch nicht mobil.
Und ich war noch auf einer Hochzeit. Auch
so,
wirklich.
Egal.
Kann ich auch noch was Spannendes erzählen.
Lass uns über das Thema sprechen, über das ganz Deutschland spricht.
Ja, du hast dich aufgeregt. Du warst richtig...
Ja, ich...
Also über den einen oder anderen Kommentator sozusagen.
Ja, also... Erstmal, es ist ja schon traurig, dass wir das vorab sagen müssen. Und das geht jetzt auch raus an unseren Cutter. Henrik, du machst einen tollen Job. Ich möchte zu dem Thema jetzt irgendwie keine Shorts haben, aus einem Grund.
Wird dann wieder instrumentalisiert von irgendjemandem, das brauchen wir nicht.
Und ich glaube, das haben wir jetzt durch die ganze Situation wieder gelernt. Shorts reißen immer aus dem Kontext. Dafür sind Shorts da. Und wenn alles, was wir jetzt besprechen, wenn da jetzt Dinge aus dem Kontext gerissen werden, laufen wir halt Gefahr, dass wir echt Probleme bekommen. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf.
Nee, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, das einzuordnen. Und ich glaube vorab auch, man kann es nicht oft genug sagen, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche Sachen zu relativieren, schön zu reden, wie auch immer. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, gerade was man da gesehen hat, also dieses Video, das die meisten werden es mitbekommen haben. Ja, da gibt es ja mittlerweile so einen,
TikTok-Song,
der von
Chichi
D'Agostino, ich weiß es gar nicht, wie er heißt, aber dann gibt es da eben diese sehr peinliche, unangenehme Zeile dazu. Und noch schlimmer, was ich aber wirklich noch schlimmer finde, ist dann natürlich der eine Kollege, der da in diesem Video zu sehen war mit angedeutetem Bart und Gruß. Also das ist wirklich beschämend, da kann man auch nicht mehr dazu sagen.
Es ist traurig, dass wir das vorab schicken müssen.
Ja,
aber es ist beschämend.
Das ist trotzdem nochmal wichtig, das kann man nicht oft genug sagen.
Beschämend, wir distanzieren uns davon. Komplett. So. Jetzt haben Mario und ich zwei Optionen. Die erste Option ist, wir könnten wie fast alle anderen Influencer, die ich kenne, Content Creators, hingehen und könnten jetzt richtig gut Pluspunkte sammeln, indem wir eine neue Staatskrise ausrufen, das Ding auf eine höhere Metaebene packen und wie andere Influencer auch sagen, das sei das schlimmste Video, was wir jemals gesehen haben, zum Beispiel. Wir werden dadurch super, also wir würden in den Rankings der Werbetreibenden hochgerankt werden. Ja,
gerade bei LinkedIn so, billigen Applaus abholen.
Der Applaus wäre uns sicher. Das könnten wir jetzt machen, aber ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Ich möchte es auch nicht verharmlosen, wie gerade gesagt, das ist absolut peinlich. Aber was ich mich gestern wirklich, als ich ins Bett gehumpelt bin, mir gefragt habe, ist das Video so relevant, dass sich der Bundeskanzler der Republik Deutschland dazu äußern muss?
Ich finde es okay. Also, man muss ja mal jetzt vielleicht zwei Paar Schuhe sich anschauen. Also der Bundeskanzler ist ja dadurch, sage ich mal, in gewisser Weise eher betroffen, weil es geht ja um politische Äußerungen, wie man das auch immer nennen will. Die Frage ist, ob jeder, also zum Beispiel Joe Kaeser, hast du, habe ich auch gesehen auf LinkedIn. Es ist völlig okay, wenn man sich dazu äußert. Ich will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht zu sehr in den Dreck ziehen nach dem Motto, jeder, der sich äußert, will gratis Mut sich abholen. Den einen oder anderen betrifft es vielleicht wirklich. Also wenn man sich dazu äußert, okay, aber trotzdem finde ich, hat das mehrere Dimensionen. Also was ich mir gedacht habe, wenn wir jetzt über das Thema Staatskrise sprechen und sehr viele sagen, um Gottes Willen, die Demokratie ist in Gefahr, dann würde ich ja gleich schon mal gegenhalten. Also diese Reaktion, die wir sehen, die widerlegt ja diese These komplett. Also die werden da jetzt komplett zerlegt und ich muss sagen, ich habe da auch kein Mitleid. Da sind wir jetzt beim Denunziantentum, wie das manche ja sagen. Ich bin da auch zwiegespalten. Also grundsätzlich mag ich das gar nicht, Leute irgendwie an den Pranger zu stellen. Dann ja, werden da die Namen überall drunter gepostet und so weiter und so fort. Ich bin da kein Fan davon. Ich muss aber trotzdem ehrlich sagen, wer sowas macht, ich habe kein Mitleid. Also ja, warum soll man da Mitleid haben? Also man weiß ja, was man tut. Und wenn man dann diese Konsequenzen bekommt, die mögen auch hart sein, aber trotzdem, dann finde ich, muss man damit leben. Und daran sieht man jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, das Leben von diesen Personen ist vorbei, aber die haben ihre Jobs, glaube ich, schon mehr oder weniger alle verloren. Also jetzt zu sagen nach dem Motto, ach, man kann das in Deutschland einfach mal machen und es passiert nichts, das ist ja absoluter Schwachsinn. Also wir sehen ja an der Reaktion, dass die Demokratie oder wie man es auch immer nennen will, ja, funktioniert. Weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber jetzt so zu tun, als könnte man das einfach mal machen, da so auf Sylt sich da mal ein Späßchen machen und es würde keinen interessieren, das ist ja absoluter Schwachsinn. Also es gibt ja,
ich finde, du hast einen guten Punkt.
Sehr harte Konsequenzen.
Dass du sagst, eigentlich ist ja unsere.
Und ich finde das auch okay.
Ich gehe zum Teil mit. Du hast natürlich recht. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr smarter Punkt zu sagen, okay, durch die Reaktion sehen wir ja, dass unsere demokratische Grundordnung noch funktioniert. Ich glaube aber, dass niemand, der sich da jetzt auf Social Media echauffiert, das Vierte Reich verhindert. Das glaube ich, in keinster Form. Mir macht es mehr Angst, zu sehen, wie Menschen in der Öffentlichkeit, auf Social Media innerhalb weniger Stunden für nochmal eine absolut bescheuerte Tat fertig gemacht wird, wie Adressen geleakt werden, Namen geleakt werden und Konsequenzen gefordert werden, die ich gar nicht aussprechen will. Das, was ich gesehen habe in den letzten 24 Stunden, macht mir mehr Angst, mir persönlich mehr Angst, als das, was ich auf dem Video gesehen habe. Auch wenn ich das in keinster Weise gut heiße.
Das stimmt, da gehe ich so mit dir, dass das schon eine beängstigende Entwicklung ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch fragen, weißt du, es ist, das kann man jetzt auch, finde ich, nicht als Jugendlichen Leichtsinn abtun.
Nein.
Also würde ich das selber machen, Adressen leaken? Nein, ich würde das nicht tun. Aber kann ich jetzt sagen, ja, das ist jetzt jugendlicher Leichtsinn und das ist jetzt übertrieben und ich finde, es ist eine sehr schwere,
sag ich nicht,
Einschätzung.
Also ich glaube, das, was die gemacht haben, das soll Konsequenzen haben, ja, die sollen einen von Latz bekommen. Ich meine, die Polizei ermittelt, ich glaube, der Staatsschutz ermittelt
ja,
sogar.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Okay, aber das, was im Internet passiert, mit Adressen leaken und so, ich finde, das geht viel, 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 viel zu weit. Und was mich an dieser ganzen Debatte dann unfassbar ankotzt, dann kommen jetzt die anderen, die das verharmlosen wollen. So. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Punkt von Tweets, wo es dann heißt, ja, aber was ist denn mit den Messerstechereien? Wo ist da eure Betroffenheit? Wo ist bei den ganzen Massenvergewaltigungen eure, so. Das kommt dann natürlich dann auch aus einer politisch anderen Ecke. Also, und das ist das, was mich an dieser ganzen Gemengelage so ärgert, ist, dass je nach politischem Couleur werden Taten genommen und entweder auf eine große Metaebene gepackt, also 5, 6 betrunkene Rich Kids sind plötzlich eine Gefahr für die Demokratie. Und auf der anderen Seite ist, ich sag das jetzt mal ganz, ein Türke, der im Supermarkt stiehlt, ist auch eine Bedrohung für die Demokratie. So. Immer dann, wenn ich etwas, ich sag ganz bewusst kleinreden will, kommt dieser Reflex, ja, wir müssen es aber mal ganz differenziert sehen. Und immer dann, wenn es zu mir passt, ist es die große Krise. Dann wird aus einem kleinen Ding was Großes gemacht oder aus was Großem, was flächendeckend da ist, ja, wird dann gesagt, ja, das muss man aber einzeln sehen. Und das stört mich, weil diese Differenziertheit, die möchte ich bei allen Themen haben.
Das ist ein sehr guter Punkt, was mich noch mehr stört an der ganzen Sache, dass immer dieser Druck gemacht wird, dass sich irgendwelche, gerade bei Promis ist das ja sehr oft der Fall, wenn was passiert, ja, der und der hat sich noch nicht dazu geäußert. Das finde ich mittlerweile auch schrecklich, ja, dass man quasi, also ich muss mich egal wer ich bin, also wenn ich jetzt für etwas verantwortlich bin, klar, aber wenn ich jetzt ein Promi bin oder Joe Kaeser oder wer auch immer, ich muss mich nicht zu allem äußern und ich muss mich generell, ich sage jetzt mal, zu gar nichts äußern. Also müssen. Dieses nach dem Motto, er hat sich nicht zu etwas geäußert, er hat sich nicht distanziert, deswegen ist er dafür. Das ist ja, weil du gerade Türken, Moslems angesprochen hast, das ist ja auch der Klassiker, wenn irgendwo, sag ich mal, irgendein Depp verursacht irgendwo einen Anschlag, dann müssen sich alle anderen davon distanzieren, so gesehen, sonst sind sie mitschuldig. Das ist doch völliger Irrsinn. Also immer diese, ja, du musst dich jetzt davon distanzieren und ah ja, der hat sich noch nicht davon distanziert, deswegen ist er quasi dafür. Das finde ich auch sehr, sehr schrecklich, diese, das haben wir ja bei der letzten WM auch schon gesehen, diese komplette Politisierung von allem. Also das hat Zittelmann auch mal schon gesagt, dass das eigentlich ein Zeichen ist von einer unfreien Gesellschaft. Also dass man ständig zu allem sich sozusagen erklären muss, äußern muss und immer so nach dem Motto bestätigen, ja, ich bin quasi einer von den Guten. Ja. Ich finde das auch keine gute Entwicklung. Ja. Auch wenn wir uns natürlich auch, wie gesagt, man distanziert sich ja gerne davon, weil ich glaube, da gibt es ja gar keine, da brauche ich gar nicht über diskutieren, über diesen Vorfall. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es noch eine niedrigere Schublade gibt, ich glaube nicht. Das ist die unterste Schublade und deswegen, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht irgendwas zur Verteidigung sagen nach dem Motto, ja, weil, wie soll man das in Schutz nehmen? Ich meine, auch wenn du besoffen bist oder wie auch immer, das ist jetzt nicht einfach mal eine Jugendsünde, da weiß ich ganz genau, was ich mache. Und wenn ich das in der Öffentlichkeit mache, dann kann ich da kein Mitleid haben. Sorry, also tut mir leid. Auch wenn ich das Denunziantentum, egal für was, grundsätzlich auch ekelhaft finde, egal worum es sich handelt, das ist immer eine sehr schwierige Sache. Trotzdem, aber Mitleid habe ich da gar keins.
Ich habe den LinkedIn-Beitrag von Joe Kaeser hier einmal mit. Nur ich werde nicht alles vorlesen, aber wir können ihn mal einblenden. Er spricht dann auch von einem anderen Video und der Beitrag geht los mit: Mich hat selten etwas so bewegt wie diese beiden Videos. Und dann heißt es, das hässlichste Gesicht unseres Landes. Und dann ganz am Ende: Deutschland hat offensichtlich, in Klammern auch, ein nationalistisches Problem. Und jetzt kommt's: Wer das leugnet, macht sich selbst zum Komplizen.
Ja, es leugnet ja auch keiner. Also das finde ich auch immer so lächerlich, wenn es jetzt nicht irgendwo so ein Video gibt, dann existiert das Problem nicht. Und wenn es so ein Video gibt, dann existiert das Problem. Natürlich gibt es, ja, ich weiß nicht, wie viele es sind, natürlich gibt es Nazis und ekelhaftes Gedankengut in Deutschland, aber das gab es vor diesem Video auch schon, so nach dem Motto, oh, jetzt wissen wir aber Bescheid. Vorher wussten wir das nicht. Das ist halt auch eine absolut lächerliche Realitätsverweigerung, als hätte man das vor diesem Video nicht gewusst. Das meine ich, das ist so absurd lächerlich.
Ich meine, Leute, die ernsthaft gedacht haben, dass so ein Gedankengut in Deutschland nicht existiert oder nur in der Unterschicht existiert.
Ja,
gut, oder
das wissen wir jetzt ja auch schon seit Jahren. Das ist ja jetzt nichts, solche Ausfälle haben wir ja. Also ich finde es auch ehrlich gesagt, da muss man sich ja auch mal fragen, wenn irgendwelche bevorzugt AfD-Politiker seit Jahren absolut verrückten Irrsinn von sich geben auf Twitter und da auch absolut dazu stehen. Also das macht mir persönlich auch mehr Angst als, wie du es richtig sagst, paar besoffene Idioten. Also da gibt's, finde ich, auch schlimmere Sachen, über die man sich viel mehr aufregen könnte, was man natürlich auch teilweise macht. Aber ich finde, da gibt es bedenklichere Entwicklungen, vor allem Entwicklungen, die dann ja schon in Parteien oder in Institutionen angekommen sind. Also das macht mir dann ehrlich gesagt noch mehr Sorge als jetzt diese Vollidioten.
Ich finde, das ganze Thema ist ein erschreckendes Beispiel zum Thema selektiven Betroffenheitskult. Ernsthaft? Und wie schnell das dann auch immer größer wird durch Social Media etc. Wie du sagst, kein Mitleid mit denen. Aber diese Entwicklung, nochmal, macht mir mehr Angst als das, was ich da gesehen habe. Ich glaube nicht, dass diese 4, 5 Leute, ich kenne sie nicht, die kennen mich nicht. Und ich wünsche mir auch, wenn das einer sieht, dass ihr dafür bestraft werdet, aber ich wünsche mir, dass ihr auch in 1, 2 Jahren wieder feiern gehen könnt. Weil Fehler, ganz ehrlich, Fehler gehören dazu. Die waren jung. Nochmal, Alkohol ist für mich nie eine Ausrede. Du kennst meine Einstellung zu Alkohol.
Ja, nee. Also.
Aber wenn wir mal ein bisschen die Differenziertheit, die wir bei anderen Dingen an den Tag legen, hier auch drauf legen. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand wird man sehen können, dass die keine Bedrohung für die demokratische Grundordnung Deutschlands sind, diese paar Manneken da. So, dass andere Menschen das nicht vor der Kamera in ganz anderen Ausmaße von sich treten, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Dennoch macht es mich nachdenklich, ernsthaft nachdenklich, wenn sich wegen so einer Sache der Bundeskanzler zu so etwas äußern muss. Ich finde...
Weißt du, was ein wichtiger Punkt ist? Ich glaube, es muss jeder, der jetzt sehr laut ist, muss sich fragen, ob man, wenn das im privaten Umfeld vorkommt, weißt du, ob man da entschieden dagegen vorgeht. Zum Beispiel kann man ja, haben wir selber schon erlebt, man hatte ja auch schon Kollegen, die ja nach, das wären jetzt die ersten, die jetzt auf LinkedIn oder vor der Kamera sagen, oh, das ist ganz schlimm und das sind Nazis, die aber natürlich hintenrum wirklich ja die primitivsten Witze in jeglicher Couleur, ob es jetzt homophob, rassistisch, sonst was, wirklich die ganze Palette durch. Also quasi, wenn es privat ist, ist es okay, aber in der Öffentlichkeit ist man dann der Saubermann. Und da muss sich, glaube ich, jeder von uns fragen, ob man da nicht, ja, vielleicht auch mal, wenn ein blöder Witz kommt, dass man da einfach mal sagt, du bist du eigentlich, was soll das? Das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, weil das ist ja auch mal diese Scheinheiligkeit, da kommen jetzt 3, 4, die das natürlich völlig irre in der Öffentlichkeit machen, aber viel schlimmer sind ja eigentlich die ganzen, die es jeden Tag irgendwo im Partykeller oder am Frühstückstisch oder sonst was machen. Das ist eigentlich ja eher die Hoffähigkeit, sag ich mal, und dadurch kommt ja sowas erst zustande.
Letzter Punkt von meiner Seite. Echte Toleranz tut immer weh. Tut immer weh. Weil Toleranz bedeutet, dass ich auch Meinungen hinnehmen muss, die für mich unmoralisch sind, die für mich gar nicht gehen, um es so salopp zu sagen, die komplett konträr zu meinem Weltbild sind. Das ist wahre Toleranz.
Aber
Toleranz ist
ein
Hitlergruß
ist natürlich
nein. Das ist für mich auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Aber von ich möchte keine Ausländer in Deutschland haben, wofür ich gar nicht stehe, ja, wenn das jemand sagt, finde ich, wenn ich ein Demokratiefreund bin, dann muss ich das hinnehmen, auch wenn mir das gar nicht passt.
Ja, das ist so, ja natürlich so, klar.
Den Hitlergruß nicht, das ist ein Straftatbestand, okay, dafür kann jemand verknackt werden, Geldstrafe, sonst was. Aber wahre Toleranz ist doch, wenn ich das akzeptiere, muss, auch wenn das mir komplett zuwider ist, aber genauso akzeptieren muss, dass hier jemand Kopftuch tragen will und dass jemand alle Milliardäre irgendwie zu Millionären machen will, was auch diese Woche kam. So. Das ist Toleranz, wenn ich beides akzeptieren kann und niemanden deshalb fertig mache. Ich kann mit diesen Menschen offen diskutieren. So, ich kann sagen, hey, ich bin nicht deiner Meinung, aber das ist Toleranz. Wenn wir anfangen, diese Toleranz selektiv zu nutzen und sagen, für das eine habe ich eine Toleranz, da bin ich super differenziert und das andere nicht, dann ist das, auch wenn das dann in der Öffentlichkeit immer so super tolerant rüberkommt, das ist das Intoleranteste, was es gibt. Das ist antidemokratisch. Eine Demokratie muss das aushalten. Muss die beiden Enden aushalten. Nicht, wenn es extrem ist. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, wie weit ist so eine Aktion von der Norm weg? Wie weit ist dumme Scheiße singen in irgendeinem Luxus... Restaurant
sehr schwere
weg.
Frage.
So, ganz ehrlich, und das ist mein Gefühl und meine Betroffenheit. Ich finde, das ist nicht derart weit weg, dass ich sage, wir müssen eine Staatskrise daraus machen. Ich sage eher, dass die Leute, die sich dazu jetzt äußern, das schlimmste Video, was ich je gesehen habe und so, das ist zu einem gewissen Teil, da mache ich mir keine Freunde mit, auch immer aus Eigeninteresse. Das ist zum Teil PR-Arbeit, die da geleistet wird.
Natürlich, ich finde es auch schwierig mittlerweile. Wir sind ja gefühlt zwischen diesen zwei Polen gefangen. Das eigentlich, ich würde sagen, das sind zwei Extreme von Crash-Propheten. Die einen, ja, die sehen den Untergang des Abendlandes, wenn gegendert wird oder wenn jetzt die Grünen in der Regierung sind, dann ist alles vorbei. Und hier ist jetzt ja das genaue Gegenteil nach dem Motto, ein paar Idioten singen da auf Sylt. Deswegen sind jetzt alle sind auf einmal Nazis und der Staat ist in Gefahr. Das ist ja auch Unsinn. Vor allem so ein Joe Kaeser, ich habe vor kurzem noch gesehen, da hat er auf LinkedIn, da ist er sehr aktiv, da hat er einen Beitrag gepostet, der ging in die Richtung nach dem Motto, ja, Rechtsruck in Deutschland, den es ja auch in anderen Ländern gibt, das muss man ja auch, das ohne Wertung, einfach nur, das ist ja auch kein deutsches Phänomen, gibt es ja auch in vielen Ländern, auch in Europa, nach dem Motto, dass ja oft gefragt wird, ja, Joe, ist Deutschland noch ein Safe Place? Und man muss sich natürlich auch mal fragen, wenn man das Ganze jetzt so hoch, dass man drüber reden muss, okay, aber wenn man so dieses ganz große Keule rausholt, macht man den Standort dann nicht schlechter, als er ist? Also das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also die meisten Leute, ich glaube, dafür können wir die Hand ins Feuer legen, in Deutschland, auch in anderen Ländern, die meisten Leute sind ganz normal und vernünftig. Und deswegen sollte man da grundsätzlich, glaube ich, immer die Kirche im Dorf lassen und nicht die ganz, ganz großen
Damit machst Untergangs- du dich nach Joe Keser zum Mittäter. Du bist ab jetzt Mittäter.
Ja, das ist ja völliger Unsinn. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, es wäre doch jetzt ein ganz anderer Punkt, wenn es heißen würde, ja, ist ja egal, die sollen jetzt einfach so weitermachen. An dem Punkt sind wir ja nicht. Wenn ich sowas mache, dann bekomme ich absolut, und wie gesagt, da habe ich kein Mitleid, ich finde das auch in Ordnung, dann bin ich quasi gesellschaftlich unmöglich. Das zeigt doch, dass wir eigentlich uns doch nicht verrückt machen müssen. Also das sind ja Dinge, die offensichtlich nicht einfach so möglich sind, und das ist auch gut so. Also deswegen verstehe ich die Panik nicht. Also was Joe Keser sich dann jetzt wünscht, weiß ich nicht. Also was soll jetzt passieren? Also ich verstehe jetzt die...
Es sind wirklich letzter
Punkt. Ich verstehe nicht, was er sozusagen will. Also die Reaktion ist ja da und sie ist sehr hart, und aus meiner Sicht ist das auch völlig gerechtfertigt.
An diesen Vollidioten auf
was
Sylt
noch?
Entlädt sich jetzt sehr viel. Und es sind auch, das muss man mal ehrlicherweise sagen, gerade in Deutschland, das sind auch die einfachsten Opfer, die es gibt. Geld, Sylt, Champagner, rechtsradikale Parolen. Das ist, also da jetzt drauf zu hauen und sich den Gratismut jetzt abzuholen, das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste in Deutschland, was man jetzt als Mensch in der Öffentlichkeit machen kann. Weil es gibt ja kein Kontra. Du kannst gegen Reiche hetzen. Es passt alles. Das ist wirklich das Paradebeispiel. Also wenn eine PR-Agentur, eine linksorientierte PR-Agentur sich etwas ausdenken könnte, die hätten genau das gemacht. Also das ist wie in einem Schauspiel. Nochmal. Idioten, ihr sollt bestraft werden, alles gut. Und dann war es das jetzt auch von meiner Seite zu dem Thema. Aber ich möchte diesem Empörungskult nicht nachgehen. Bestrafung ja, aber ich möchte nicht draufgeschlagen werden, weil ich möchte, und das wünsche ich mir, das ist mir wichtig, und ich habe das gerade nur kurz gesagt, gerade wenn wir jung sind, wir machen Fehler, wir sind manchmal dumm, wir trinken manchmal Alkohol, so.
Du nicht, nur ganz selten.
Nur ganz selten, aber auch sowas passiert mir nicht, aber auch ich trinke manchmal Alkohol und auch zu viel, letztens noch zusammen, so. Ich möchte, dass wir nachsichtiger sind und dass wir versuchen, dass wir jedem Menschen eine Chance geben, sich auch zu ändern. Mir ist das ganz, ganz wichtig, und da zählen für mich alle Menschen dazu. Wir alle sind manchmal dumm, und gerade im jungen Alter, ich glaube, die sind Mitte 20 oder was. So, ich als 30-Jähriger darf das jetzt sagen. Wenn die jetzt auf die Fresse bekommen, okay. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben für eine Demokratie, dass wir so etwas aushalten, verurteilen, aber aushalten, ohne jetzt das Riesenrad zu drehen. Ich glaube, wir haben echt größere Themen, wirklich akutere Bedrohungen für die Menschen in Deutschland als das. Und das ist mir zutiefst zuwider, und da wünsche ich mir echt ein Funken mehr Weitsicht und nicht auf diesen Bandwagon aufzuspringen, um sich jetzt den Gratisapplaus abzuholen. Das wird viele jetzt super, super irritierend finden oder so. Und nochmal, wir sind das nicht, wir distanzieren uns davon. Aber ich glaube, unser Punkt ist jetzt echt klar geworden, dass wir bei dieser Hysterie nicht mitmachen und wir nicht befürchten müssen, dass Deutschland zum Reich 4.0 wird.
Ich finde das eigentlich auch, weil du es gerade gesagt hast, sich dieses Distanzieren, also für mich ist das ja klar, dass das absolut irre ist, und also wenn ich quasi sagen muss öffentlich, das ist aber nicht gut, dann stelle ich ja quasi zur Debatte, ob es gut ist oder nicht. Also es ist ja logisch, dass das absolut unmöglich ist. Das ist ja auch irgendwie ein fast schon amüsanter Punkt. Also dass ich quasi jetzt so, übrigens, ja, ich finde das nicht gut, ja, muss man das sagen? Ja, es schadet vielleicht nicht, wenn man es mal sagt, klar. Aber für mich ist das selbstverständlich. Vielleicht ist das der Fehler, dass man es für selbstverständlich hält. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, aber um das nochmal zu wiederholen, ich glaube, man sieht an der Reaktion, dass wir eigentlich eine relativ stabile, normale Gesellschaft haben, dass sowas nicht einfach mal so möglich ist und alle drüber hinwegsehen. Und wie du sagst, ja, diese Empörung und immer ständig dieses, ja, Deutschland steht kurz vorm Untergang, also das nervt mich auch gewaltig. Also von vielen Seiten. Also das ist ja, also der Untergang wird ja, das hat ja so viele Farben und Facetten mittlerweile. Also mich nervt es eigentlich von allen Seiten, dass dieser, ja, nach dem Motto, oh, jetzt stehen wir, aber jetzt sind wir wirklich ganz kurz vorm Untergang. Ja. Ja, ich glaube eher nicht.
Und wenn das schlimmste Video ist, was man je gesehen hat, also da muss man allein in den letzten Wochen schon echt wenig Medien konsumiert haben.
Ja, also Kriege und Konflikte, die wir in den letzten 2 Jahren allein erlebt haben. Also
allein seit Anfang des Jahres. Also ich habe unzählige Videos gesehen, leider irgendwie von zerfetzten Kinderkörpern. Die finde ich echt schlimmer.
Ja, das glaube ich, kann man so stehen
lassen. Und wenn man so betroffen ist, wenn man das so macht und so öffentlich in dieser Dramatik darstellt, dann finde ich, ist irgendwo ein Punkt da. Irgendwo, wenn Menschen sagen, ja, aber warum äußerst du dich dazu nicht? Eigentlich mag ich das nicht, weil wie du gerade gesagt hast, wir sind euch einen Scheiß schuldig. Auch wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Es ist so. Niemand in der Öffentlichkeit muss sich zu allem äußern. Und ich finde es ganz ehrlich, du kennst meine Meinung zu den ganzen Kriegen und so. Ich finde es schlimm, wenn jetzt Listen rumgehen. Ja, der hat sich nicht zu dem Krieg das finde ich geht gar nicht. So ein Mensch in der Öffentlichkeit, Influencer oder sonst was, wir müssen uns nicht zu allem äußern. Wir machen den Talk, wir reden über die Themen, über die wir sprechen wollen. Und wir fühlen uns nicht genötigt. Und wenn wir darüber keinen Bock haben zu reden, dann reden wir darüber nicht. Auch wenn sich das der ein oder andere vielleicht wünscht oder uns dann Fakeheit unterstellt. So, das gebe ich allen Menschen in der Öffentlichkeit. Aber wenn ich mich zu einem Thema so dermaßen äußere, so, dass dann Leute kommen und sagen, ja, aber was ist denn da? Irgendwo kann ich das so, ich kann dieses Gefühl, ich kann das nachvollziehen.
Kommen wir zu schöneren Themen. Wir haben uns letzte Woche geburtstagsmäßig, da hast du dir auch mal richtig die Kante gegeben.
Kommt
selten vor.
Ja. Zum Glück gibt es davon keine Videos.
Ja, zum Glück. Nee, das meine ich mal. Selbst wenn man betrunken ist, hat man sich schon mal so richtig blamiert? Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, dass man sich schon mal so richtig zum Affen gemacht hat. Nee. Also ich habe mich auch tatsächlich...
Nee, wir sind ja auch nur mal unter Rechtsradikalen, da blamiert man sich halt nicht. Nein, Ich
habe mich auch, wenn ich betrunken bin, sehr gut im Griff.
Ich habe Freunde, wenn die trinken, die werden aggressiv, die einen werden lustig. Hier... Unser Julian, der wird lustig, der will alle umarmen.
Der ist aber auch immer lustig.
Ich kehre eher so in mich.
Ja, ich werde auch, ja gut, ich werde manchmal auch lustig, aber dass ich jetzt so komplett die Kontrolle verliere, wenn ich die Kontrolle verlieren würde, dann bin ich vorher schon.
Es war ein schöner Abend.
Zimmer. War wirklich ein schöner Abend.
Ausnahmsweise.
Weißt du, was mir neulich eingefallen ist, eine interessante Geschichte. Ich weiß noch, das war beim Börsentag, glaube ich, heißt das, oder? Die Börsentage, ja, Börsentag München müsste das gewesen sein, August 22. Und das ist mal wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, wie vorsichtig man sein muss. Da habe ich mich natürlich mit einigen Leuten unterhalten und eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben. Einer, der hat bei Qualcomm gearbeitet und meinte damals so, also gerade so, weil ich meine, so, wie läuft's so? Und dann meinte so, intern, was er da so mitkriegt, eher nicht so gut. Also da sieht man mal wieder, ja, auf den hätte man jetzt nicht hören sollen, habe ich auch nicht gemacht. Also Qualcomm, wie komme ich drauf? Diese Aktie läuft bombastisch. Die läuft allein seit September 90% im Plus. Jetzt muss man natürlich sagen, gut, als er das gesagt hat, ist immer ein bisschen früher. Aber gut, dann kam der KI-Hype Anfang des Jahres und so weiter und so fort. Also ich finde das so immer so interessant, was da so rein Geheimnis wird. Gerd Kommer war diese Woche auch da, da haben wir über Jim Simons gesprochen. Sehr oft sieht man ja irgendwo auf Social Media gerade auch irgendein Promi hat was gemacht, irgendein Analyst hat was gesagt, jemand hat was verkauft und dann Warren Buffett wird ja auch gern zu Rate gezogen oder nicht zu Rate, zu Hilfe genommen nach dem Motto, oh, der hält so und so viel Cash, ja, warum macht er das wohl und was wissen die Profis, was wir nicht wissen. Insider auch sehr schön, das war ja die letzten Monate, wer alles verkauft hat, Jeff Bezos und Zuckerberg und Co. immer nach dem Motto, ja, warum verkauft der wohl? Der wird ja wohl besser wissen, wenn es richtig schlecht
läuft. Und den Zombie-Bunker baut er sich ja auch.
Den Zombie-Bunker,
auf Hawaii. Genau.
Also es wird schon sehr überschätzt teilweise. Also vor allem, ich fand es neulich auch sehr, sehr lustig, habe ich gesehen, ja, was wissen die Profis, was wir nicht wissen, wenn dann zum Beispiel Druckenmiller, der ja Nvidia verkauft hat oder reduziert hat, ja, er hat Nvidia reduziert, gut, warum? Vielleicht, weil die Aktie einfach bombastisch gelaufen ist, könnte einfach ein Grund sein, der auf der Hand liegt. Und vor allem auf der anderen Seite hat er ja auch Sachen gekauft. Also wenn er jetzt nur Nvidia verkauft hätte und sonst nichts gemacht hätte, okay, dann könnte man vielleicht mal sagen, ja, vielleicht rechnet der mit irgendwas, mit einem Abschwung. Aber nur weil ich jetzt eine Aktie reduziere und dann andere Sachen auch noch kaufe, also weiß ich nicht, macht man das, gerade zum Beispiel Small Caps hat er ja aufgestockt, also mache ich das, wenn ich jetzt mit dem Ultra Crash rechne, stocke ich dann Small Caps auf? Oder ja. Wenn ich mit, ja, vielleicht, einfach mal schauen, was passiert. Also das ist teilweise...
Ist ein guter Punkt. Ich meine, das ist natürlich super, dass du so unsere Smart-Money-Strategie derart bewirbst mit ist alles Schwachsinn. Ich weiß, das wolltest du nicht. Leute, unsere Smart-Money-Strategie bei Beating Beta ist raus. Das Erste, wir haben nämlich, und jetzt kommen wir zum Punkt, dieses ganze Thema 13F-Files, also nochmal für die, die es nicht wissen, in Amerika müssen die großen Fonds, Vermögensverwalter etc., Hedgefonds, alle, die ein bisschen Geld verwalten, die müssen einmal im Quartal ihre Position offenlegen. So. Und da gibt es viele, viele, viele Strategien und viele, viele Schlüsse, die daraus gezogen werden. Alle drei Monate, die, und das muss man so sagen, absoluter Schwachsinn sind. Wieso? Weil die Dinge auch wieder, wie bei unserem ersten Thema, aus dem Kontext ziehen und daraus dann irgendetwas machen will. Also, Person XY verkauft Nvidia. Schrecklich. Weil der ja so ein super Investor ist, alle raus. Und das ist natürlich...
Das ist auch wieder selektive Wahrnehmung.
So, das ist...
Cherrypicking, wie auch immer.
Absolut. Jetzt, ne? Guck mal, diese Parallelen. Wir Menschen sind Wahnsinn. Irgendwie ganz, ganz, ganz einfach. Das ist natürlich Unsinn, weil auch diese Investoren haben manchmal Gründe, die für uns gar nicht offenkundig sind. Also das ist, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, dass bei diesen 13F-Files eine Begründung immer steht. Ich habe verkauft, weil. Nee,
natürlich.
So. Und wenn
Warren Buffett hat ja bei Apple zum Beispiel auch gesagt, dass es steuerliche Gründe hat, zum Beispiel.
So.
Es gibt so viele mögliche Gründe.
Aber wenn er sich dazu nicht geäußert hätte, so, und wir dann alle sagen würden, oh, er hat Apple verkauft, wir müssen jetzt alle Apple verkaufen. Nee, Leute, das hat manchmal auch ganz andere Gründe, die wir nicht überblicken können. So. Was haben wir jetzt aber gemacht? Und das ist jetzt Werbung, aber ist auch egal.
Steht auch zur Werbung.
Ja.
Ja, da Werbung kann man dazu stehen. Für gute Sachen kann man Werbung machen.
Weil es gut ist. Weil es gut ist. Weil wir haben uns nicht angeschaut, was einzelne Leute machen. Wir haben erstmal getrackt, wer sind denn von diesen, die diese 13F-Files ausfüllen müssen, wer sind erstmal über die letzten 5 Jahre die Besten? Also wer hat über wen lohnt es sich überhaupt mal zu reden? Denn das ist ja auch lustig. Da hatten wir mit dem Geldkomma auch drüber gesprochen. Zum Beispiel so ein Michael Burry. Der hat, weißt du, wie viel Geld der in seinem Fonds hat?
Ah, ich habe schon wieder vergessen. Waren es 10 Millionen? Nee, es ist 100 Millionen?
100 Millionen. Ja. Also, der läuft katastrophal schlecht und der ist super klein. Also,
jetzt wollte ich schon Gerd Müller sagen. Dirk Müller hat deutlich mehr. Ich glaube, so 400 oder sowas.
Also, ich
hatte auf jeden Fall mal deutlich über 400, 500 hatte ich. Ist wahrscheinlich immer noch
ein. Der große Michael Burry, der hat einen Pissfonds. Also das ist wirklich, das ist...
Müssen wir eigentlich mal machen, Dirk Müller viermal so erfolgreich wie Michael Burry.
Leute, es ist so.
Ja.
Also egal.
Kann sich ja jeder angucken.
Wir haben uns erstmal angeschaut, wer sind denn wirklich die Besten? Und dann das Thema, und dann wird's spannend. Dann werden diese 13F-Files wirklich spannend, weil da gibt es Rückrechnungen, die belegen, dass das wirklich eine Überrendite bringen kann, wenn man schnell ist. Wie sieht's mit der Schwarmintelligenz aus? Weil wenn ein Investor mal was macht, okay, wenn es zwei machen... Aber was ist, wenn es 40 machen, die nachweislich über die letzten Jahre einen sehr, sehr, sehr guten Track Record haben?
Wird spannend auf jeden Fall.
Dann wird es spannend, wenn man da Muster erkennt und sagt, hey, da passiert bei dieser Aktie passiert gerade richtig viel. Weil nochmal, es kann viele private Gründe haben, selbst private Gründe oder sonst was. Aber wenn ein Schwarm aus sehr, sehr guten Investoren etwas tut. Dann wird's immer spannend. Und das haben wir getrackt. Und da haben, und da schauen wir dann immer, bei welchen Aktien fließt gerade am meisten Geld von den besten Investoren rein. So. Und am Ende kommen wir da auf 14 Aktien. Das wird's ab jetzt immer quartalsmäßig geben. Also für solche, ich sag das jetzt mal ganz offen, für solche Reports, die derart Analyse betreiben, zahlt ihr euch eigentlich wirklich dumm und dusselig. So, wir machen das wirklich im Rahmen von Beating Beta im Jahre, im Zuge der Plus-Mitgliedschaft, ist das wirklich, wirklich, wirklich fast geschenkt.
Das ist wirklich geschenkt.
So, das haben wir da gemacht und da sind auch spannende Werte dabei, wirklich spannende Werte.
Die eine Aktie, die ich auch schon tatsächlich seit ein paar, ja eigentlich schon länger auf der Watchlist habe, aber jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auch drüber nachgedacht habe, die muss ich die kaufen, glaube ich.
Aber vor allen Dingen auch Aktien, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, ja, sehr viele. Ja. So. Und was man ja auch noch sagen muss, es ist ja auch noch so eine gewisse self-fulfilling prophecy dann vielleicht. Du hast gute Investoren, die auf Aktien kommen, die man vielleicht gar nicht so kennt, die da was sehen. Und dann wird das ja vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen publiker und dann kommen sozusagen nach dem Smart Money kommt, ich will jetzt gar nicht sagen das dumme Geld, aber vielleicht das weniger smarte, das dann vielleicht auch die Sachen nachmacht, das ist ja auch nochmal ein spannender Effekt, dass man sich daran natürlich auch orientiert.
Der Zeitfaktor ist super wichtig. Also normalerweise sagen wir ja, hey, take your time, ist ein Marathon. Mhm. Bei dieser Methode ist es wirklich, sind es eher so kürzere Sprints und da zeigt sich auch wirklich, je näher, also die kommen an Tag X, die ganzen Files, und je näher ich dann kaufe an dem Zeitpunkt, wo dann halt diese Aktien rauskommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Überperformance habe. Weil das sehen dann natürlich viele Leute und da geben wir uns echt Mühe. Ich glaube, wir waren jetzt 3 Tage nach Veröffentlichung, stand der Report. Das sind auch irgendwie 12 Seiten. So, also wir geben da schon richtig, richtig Gas, dass wir schnell sind, aber nach 2 Monaten dann zu investieren, das ist dann, in der Vergangenheit war es so eher schwierig, heißt aber nicht, dass da auch Aktien dabei sein können, die langfristig auch was haben. Aber wirklich spannend ist es immer, wenn es rauskommt, wir den Report bringen, zack, sich das mal anzusehen. Keine Anlageberatung hier.
Auf jeden Fall. Weißt du, was auch immer wieder ein Phänomen ist? Ich habe am 16.05. alle, die Mitglieder sind, noch mehr Werbung, die wissen es schon seit dem 16.05. bei Beating Beta, habe ich eine Aktie gekauft. Die ist jetzt tatsächlich, der wird mir selber schwindelig, um 45% gestiegen seit 16. Mai. 45%.
Hast du mich noch nicht zum Essen eingeladen?
Noch nicht, nee. Kommt noch. Das ist wirklich heftig und man wird ja oft gefragt, ja, wie kommst du dann auf so Aktien? Also das war wieder ein schönes Beispiel. Take your time. Oft, ich lasse mir mittlerweile schon, ja, bei manchen Sachen lässt man sich dann zu viel Zeit. Zum Beispiel Kupfer ist mir so, da hatte ich auch lange auf der Watchlist, das ist mir zuletzt ein bisschen davongelaufen, eigentlich auch schon letztes Jahr ein bisschen. Also klar, man kann sich manchmal auch zu viel Zeit lassen, zu viel drüber nachdenken, ist, gerade wenn man es langfristig sieht, ist dann auch ein Fehler. Aber trotzdem, manchmal fällt dann alles so an einen Punkt. Also du hast eine, sag mal, Branche oder vielleicht sogar eine konkrete Aktie, die du schon länger auf der Watchlist hast. Dann kommt auf einmal ein ganz neues Thema, wie zum Beispiel jetzt der Handelskrieg USA, China, wo dann Sachen verschärft werden. Und dann fallen da viele Sachen, also du hast generell unterliegende Trends, wie zum Beispiel jetzt beim Thema Energie, dann hast du Handelskrieg und dann hast du eine Aktie, die dann auch noch tatsächlich gerade attraktiv bewertet ist, wo du ja, dir anschaust und denkst, das ist wirklich, okay, Wachstum ist bombastisch und das ist wirklich spannend manchmal, das fällt dann wirklich so, das kann man gar nicht so erklären, wie so Puzzle, das dann auf einmal so schnell zusammengesetzt wird. Das ist natürlich auch keine Garantie, aber trotzdem manchmal hat man so Momente, wo man sich denkt, so ja, das ist jetzt wirklich, man hat dann oft viele Ideen und denkt sich, ja, das und das und das und auf einmal kommt dann, also was, das kann man oft gar nicht so erklären.
Es ist wie beim Fußball früher, wenn man den Ball trifft, manchmal weiß man, der Ball geht rein. Das ist...
Ja, oder beim Tennis weißt du auch eigentlich,
du weißt,
wenn der Ball so...
Zack, manchmal hat man dieses Gefühl, dann ist man in the zone.
Wann spielst du immer wieder Frisbee im Park?
In 6 Wochen, wenn ich wieder rumhüpfen kann.
Das wird...
Da wusste ich auch, jetzt ist der Moment gekommen.
Worüber wir gerade gesprochen haben, weißt du, was ich gerne jetzt mal machen würde? Diese ganzen, man sagt immer diese Biases, Denkfehler und Co., der Reporting Bias, das ist eigentlich auch, was du vorher schon angedeutet hast, das ist wirklich auch ein interessantes Thema. Du hast vor ein paar Tagen gesagt, also eigentlich mittlerweile, jeder hat damals gefühlt die Finanzkrise vorhergesagt, das ist wirklich interessant. Ich habe das auch in den letzten Wochen und auch Jahren sowieso immer wieder kommt dann einer aus dem Eck, man hat den Namen noch nie gehört, ja, der hat damals die Finanzkrise vorausgesagt und der warnt jetzt vor irgendwas. Und das ist schon interessant. Also erstens mal diese Verzerrung, dass man im Nachhinein vielleicht teilweise denkt, ja, man hat Dinge vorausgesagt und man hat es vielleicht gar nicht. Also die Frage ist auch, wie sehr wird das eigentlich überprüft? Also
gar nicht.
Also ja, genau. Also ist das quasi behaupten, dass die Leute selber, oder gibt es da wirklich Quellen, dass einer 2, 3, 4, 5, 6 Wochen vorher gesagt hat, ja, ob das stimmt? Und das nächste Problem ist ja, wenn ich jetzt 30 Jahre durchwarne, was ja einige machen, dann habe ich natürlich irgendwann mal recht. Also das ist ja auch so ein Klassiker. Dann wird quasi sich diese, ich stelle 50.000 Prognosen auf und die eine ist dann richtig. Und dann heißt ja, der hat das vorausgesagt.
Voll, voll.
Das ist ja auch wirklich...
ich kann, also immer sehr, wenn das kommt...
Witzig.
Er hat das und das vorausgesehen. Ich kann nur die Leute ernst nehmen, die zu 51% eher bullish sind. Also die meiste Zeit, den größten Teil ihrer Karriere bullish waren. Wenn er die Prognose gegeben hat, dann ist das viel, viel mehr wert als jemand, der seit 30 Jahren einfach immer negativ
ist. Genau, das ist ja ganz was anderes. Also wenn ich jetzt meine Meinung dann ändere und sage, so, ich bin jetzt hier auf das und das gestoßen, dann muss man bei Burry auch mal sagen, das, was er damals gemacht hat, der hat ja nicht einfach gesagt, ah ja, ich glaube, das ist Crash, sondern er ist ja wirklich, er hat sich ja dieses Immobilienthema angeschaut. Also das war natürlich schon herausragend.
Ja, aber seitdem ist nichts aufgegangen.
Genau, das stimmt natürlich. Also bei ihm war es jetzt nicht einfach, dass er gesagt hat, ja, jetzt ist mal ein Crash fällig, sondern das ist schon natürlich eine Leistung.
Stell dir mal vor, er wäre danach immer bullish gewesen. Wäre krass. Das wäre krass gewesen.
Ja, er hat ja jetzt mal in den letzten Jahren, ich glaube, wann war das, wo er getwittert hat, ihr wisst nicht, wie short ich bin. Ich glaube, das war letztes Jahr, oder? So, ich schätze ja, so letztes Jahr im Herbst oder sowas. Ja, zumindest kurzfristig
so.
Hat es auch nicht die beste Entscheidung.
Wir beide haben Corona vorgesehen.
Ja, fast.
Ja, haben wir. Beweis mir das Gegenteil.
Ja, das ist eigentlich... Das ist
halt, es gibt ja wirklich, also ich sag das jetzt so, es gibt ja wirklich Experten, die behaupten das
von ja, sich.
Also selbst da, also welch eine Hybris. Und unter welcher der Hybris muss man leiden, dass man wirklich in der Öffentlichkeit auch herum erzählt, ich habe Corona vorhergesehen.
Das, ja gut, dass eine Pandemie irgendwann kommt, also das gab's ja, also dass jetzt in den nächsten 100 Jahren wieder eine kommt, die Prognose ist jetzt auch nicht so,
naja, so es schwer. Ist, weißt, es ist,
die stelle ich jetzt hiermit auch auf und irgendwann, wenn sie in den nächsten 100 Jahren kommt, kann ich sagen, damals am, was haben wir heute, 24., 25.5., damals habe ich es vorausgesagt.
Es ist auch Marketing. Das ist auch Marketing. Du hörst das immer, wenn irgendwie bei irgendwelchen Finanzmedien die Leute vorgestellt werden, in der Kurzvita heißt es immer, hat vorhergesehen. Immer. Hat Finanzkrise vorgesehen, Dotcom-Bubble, und das gibt dann einem so eine Reputation und niemand hinterfragt das. Ich glaube wirklich, Mario, das wäre der nächste Schritt für unser Brandbuilding. Wir müssen einfach behaupten, wir haben irgendwas gesehen.
Ja, ja, das ist gut. Also bei diesem Reporting Bias, was ja auch immer ein interessanter Faktor ist, das könnte jetzt zum Beispiel Joe Käser auch in 10 Jahren sagen, wenn in 10 Jahren Deutschland ist jetzt wieder ja, wirtschaftlich ganz oben auf, wir sind wieder Fußball-Europameister, jetzt bald Fußball-Weltmeister, es ist wieder eitel Sonnenschein, es gibt keine Videos mehr aus Sylt und es gibt auch ja wirklich, es läuft alles rund. Dann kann Joe Käser sagen, wenn ich damals nicht gewarnt hätte, dann wäre alles anders gekommen. Weil das ist ja auch gerade an der Börse ist das ja auch immer sehr schön zu sehen. Also man sagt jetzt einmal den Crash voraus und wenn er nicht kommt, dann ist es eben manipuliert. Also das ist ja auch immer sehr schön. Also damals, ich weiß nicht wie er heißt, es gab doch damals auch einen, der hat wenige Wochen bevor Cäsar umgebracht wurde, hat er quasi ihn davor gewarnt. Wenn es jetzt nicht passiert wäre, hätte man sagen können, ja, ich habe ja gewarnt, deswegen wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Also das ist ja auch immer, was man einpreisen muss bei diesen Vorhersagen. Also wenn es eintrifft, klar, wunderbar, wenn es nicht eintrifft, kann ich natürlich sagen, ja, ich habe ja erstens davor gewarnt, deswegen ist es nicht eingetroffen, beziehungsweise es wurde halt dann irgendwie drauf reagiert oder es wurde sogar manipuliert und eigentlich habe ich recht gehabt.
Ist gut, dass du das sagst, ist übrigens, ist ja deine häufigste Frage, wenn wir Gäste haben und die eine sehr, sehr steile Prognose hatten, ja, ist ja nichts passiert. Die Nummer 1 Antwort ist immer,
eigentlich habe ich recht gehabt.
Eigentlich habe ich recht gehabt. Ist doch schon gecrashed. Nur halt anders.
Ja, ja.
So.
Ja.
Das ist, achtet da mal drauf, das ist immer...
das hat Horst ja auch schon, man muss natürlich eins sagen,
ich amüsiere mich da immer
hinter der
Kamera.
Auch nicht, ist natürlich auch nicht ganz falsch. Es kann natürlich schon sein, gerade zum Beispiel Inflation ist ja so ein Beispiel in den letzten 10 Jahren, also wir hatten ja lange gar keine, dafür hattest du als Beispiel diese Vermögenspreisinflation. Also es ist natürlich schon auch, ich will es jetzt nicht zu billig machen hier, es gibt natürlich dann auch schon andere Ventile, wo gewisse Sachen natürlich entweichen können. Das ist natürlich schon richtig. Also man muss natürlich schon mal das große Ganze sehen und es gibt dann natürlich schon Entwicklungen. Aber da stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie sinnvoll ist dann so eine relativ primitive Prognose, dass ich sage, Aktien fallen um 50%. Ja, dann muss ich mich halt daran messen lassen, ob sie um 50% gefallen sind oder um 50% gestiegen sind und kann dann nicht sagen, ja gut, aber es ist ja das passiert und das passiert und das passiert. Also wenn ich so eine klare Prognose aufstelle,
das ist ja der Punkt,
dann muss ich mich auch daran messen lassen.
Den wir häufiger sagen. Es gibt solche und solche Crash-Propheten. Einige Crash-Propheten sind sehr, sehr schlau.
Natürlich.
Und sehr, sehr gut darin, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen. Und das ist ja auch kein Nonsens.
So berechtigt ist. Nee, natürlich.
Also teilweise nicht. Ist es kein Nonsens, was sie erzählen. Aber das Resultat, welches sie dann prognostizieren, das ist halt meistens nicht eintreffend. Weil sie halt genau das dann irgendwie rausrechnen aus ihrer Gleichung, dass der Markt, die Politik, die Gesellschaft sich auch anpassen kann.
Ja, was ja eigentlich mittlerweile, gut, da muss man ja auch sagen, ist ja auch berechtigt, auch beliebt ist, dass ich sage, es ist alles ganz schrecklich und es ist furchtbar, aber Aktien steigen dann trotzdem, weil es gibt dann halt den Cracker-Boom quasi. Also es ist alles so schlecht und alles so gefährlich, dass die Leute dann eigentlich Aktien kaufen müssen. Das ist eigentlich so eine schöne Mischung aus Crash-Prophet, aber nicht für den Aktienmarkt. Also es ist alles eine Katastrophe, die Welt ist ganz schlecht, aber Aktien steigen dann trotzdem. Das ist eigentlich so eine schöne Kombination.
Ich will einfach nur noch meine Ruhe.
Kombination daraus. du willst nur noch deine Ruhe haben. Jetzt wollte ich ja nur mal kurz draufstellen. Ja, Reporting Bias, also ich würde ja gerne mal, haben wir schon drüber gesprochen, diese ganzen Biases, ich glaube, das ist gut, die immer alle aufzulisten.
Vielleicht kommt was.
Ja. Ich glaube, ich wäre hilfreich. Auch für einen selbst. Also es hilft wirklich immer wieder, sich mal diese Sachen anzuschauen. Denn das ist jetzt vielleicht auch nochmal abschließend sehr, sehr passend zu dem Thema heute. Auch ein sehr schöner Bias, dass man von sich selber ja denkt, und das ist auch in der menschlichen Natur, man denkt ja selber, ich bin absolut objektiv und alle anderen oder sehr viele oder sagen wir nicht alle anderen, aber alle, die nicht meiner Meinung sind, die sind nicht objektiv, die sind nicht informiert, die wurden ja von irgendwelchen Leuten beeinflusst oder von den Medien. Also das ist dieser naive Realismus, sagt man dazu, dass ich quasi denke, ich habe recht, ich bin objektiv, ich habe die richtigen Quellen und alle, die es anders sehen, die sind völlig völlig verrückt.
Ein Mensch kann nicht objektiv sein.
Nee, ich würde auch sagen, also ein...
Geht nicht. Wir sind alle geprägt von irgendwas.
Objektiver Mensch ist...
Wäre auch schrecklich.
Ist praktisch unmöglich.
Wäre schrecklich.
Also das.
Es gibt Leute, die nachdenken und weniger nachdenken. Aber Objektivität bei einem einzelnen Menschen kann ja gar nicht existieren.
Nee, ich halte das auch tatsächlich für.
Ist auch gar nicht erstrebenswert, meiner Ansicht nach.
Also es gibt natürlich gewisse Bereiche, wo dann ein Mensch objektiv sein kann. Man kann Sachen objektiv bewerten, aber da wird es dann auch schon sehr schwer. Aber dass ein Mensch, gerade bei allen Sachen, dass ein Mensch bei jeder Sache, zu der er eine Meinung hat oder haben kann, objektiv ist. Ich finde das auch immer, das ist auch das beste Beispiel, passt auch noch sehr gut dazu, wenn mir vorgeworfen wird, weil ich bin ja der naive Dauerbulle, kam in letzter Zeit vielleicht von einigen, die ja immer noch an der Seitenlinie stehen, weil das tut natürlich schon weh, wenn man jetzt das letzte Jahr nicht investiert war, nach dem Motto, ja, das ist ja hier gar nicht mehr objektiv. Also erstens, glaube ich, kommen sehr viele Leute zu Wort, auch negative, wo man sich ja dann auch wieder anhören muss, ja, wie kann man dem überhaupt eine Plattform geben? Das finde ich auch mal schwierig, weil wenn es jetzt wir geben ja keinen verrückten Leuten eine Plattform und wir sprechen ja über Finanzen.
Außer mir.
Außer dir. Ich traue ja den Leuten schon zu, also erstens finde ich es wichtig, dass man ja ein bisschen Meinungsvielfalt hat, denn jetzt zu sagen, ja, ich präsentiere nur die Leute, die absolut meiner Meinung sind, dann ist das ja auch schon wieder eine Hybris, dass ich sage, also hier, ich habe die Meinung und ich lade mir nur Gäste ein, die genau diese Meinung vertreten, dann ist das ja auch eine absolute Anmaßung eigentlich schon, aber gut, muss jeder für sich entscheiden, also ich finde das schon gut, wenn es eine gewisse Meinungsvielfalt gibt, aber trotzdem wird mir dann vorgeworfen, dass ich nicht objektiv sei und jetzt sind wir beim Investieren, was ist objektiv? Also kann ich objektiv investieren? Also was wäre eine neutrale Investmenthaltung? Ich könnte jetzt sagen, keine Ahnung, ein Drittel Anleihen ein Drittel, Aktien ein Drittel.
Du legst ja immer eine Gewichtung fest.
Ein Drittel Short.
Geht nicht.
Ich weiß es nicht. Oder ich, also neutral, doch, neutral wäre so, doch, es geht schon. Aber das ist ja absolut Schwachsinn. Also neutral wäre, ich sag jetzt mal, ich habe Aktien und sichere die so ab, dass ich quasi weder gewinnen noch verlieren kann. Das wäre neutral.
Dann bist du bei
neutral,
Dick Müller.
Genau, dann bist du, das ist sozusagen die Dick-Müller-Strategie. Dann bin ich sozusagen immer neutral. Gut, wenn es theoretisch, wenn es einen Crash gibt, vielleicht wäre ich dann irgendwann im Plus, aber das wäre neutral, was ja unter dem Strich absolut schwachsinnig ist, weil dann kann ich auch gleich sagen, okay, ich leg's aufs Sparbuch.
Aber dann investierst du auch, du kannst ja nicht.
Aber dann habe ich natürlich wieder die Inflation, genau, dann bin ich so gesehen, also neutral wäre, ich halte, sag mal, doch, neutral wäre, ich sage, ich halte mein Vermögen konstant, wirklich bei null. Aber dann muss ich ja die Inflation mit einberechnen, weil sonst wird's ja weniger. Also neutral wäre, würde ich jetzt mal sagen, ich halte mein Vermögen einfach. Es wird nicht mehr und es wird nicht weniger.
Und dann?
Ja, das wäre neutral. Ja, ist idiotisch natürlich, aber es wäre neutral.
Und das ist doch genau der Punkt. Wir müssen uns mal davon.
Aber das wäre absolut irre, wenn jetzt, weißt du, wenn ich jetzt, ich sage, wir machen einen objektiven Investmentkanal. Das heißt, ich, mein Ziel ist es nicht mehr Geld zu machen, sondern.
Das wäre relativ schnell erzählt, die Geschichte.
Ja, das wäre relativ idiotisch. Ja, das meine ich. Allein schon eine, wie kann ich objektiv zum Markt stehen? Ich kann mir natürlich pro, contra anschauen, aber ich muss ja dann trotzdem eine, entweder verkaufe ich, ich kaufe oder ich halte, bin investiert. Also ich verstehe nicht, wie man quasi eine objektive Sicht, aber trotzdem eine objektive Investmenthaltung.
Puh,
schwierig. Auch wenn ich in ETFs investiert bin, bin ich auch nicht objektiv, dann bin ich auch bullisch, weil ich setze ja sozusagen auch auf steigende Kurse. Also
ja, nochmal, dieser Wahn irgendwie immer objektiv sein zu wollen und so, ich würde mich davon mal freimachen, dann lebt es sich viel, viel leichter. Wir können auch mal über das ganze Thema sprechen, ob man rational investiert oder nicht. Aber selbst da hatten wir auch schon das Thema, rational ist ja nur das, was für mich passt. Und darüber müssen wir nochmal ein andermal reden. Ich will jetzt nicht wieder einen Investment-Talk rausmachen. Wir sind auch, wieder weit. Nee, es gibt nicht die Strategie, die das Beste ist für alle 82 Millionen Deutschen.
Genau, das ist.
Oder für 7 oder 8 Milliarden, sind wir 8 Milliarden Menschen schon mittlerweile, ja, ne? Oder für, gibt es nicht. Wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine denkt so, der andere denkt so.
Das Schöne ist ja auch, rational wird ja auch immer verklärt, weil rational heißt ja gerne oder wird ja gerne so genommen, ja. Das ist rational. Das ist aber auch absoluter Schwachsinn, weil rational heißt ja unter dem Strich, ich mache das, was, sag ich mal, für mich gut ist, wo ich meine Ziele erreiche. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt die letzten 3 Monate anschaue, wäre es jetzt in diesem Jahr rational gewesen, in China zu investieren. 2023 wäre es irrational gewesen, in China zu investieren. Also, das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Im Nachhinein kann man immer sehr schön sagen, ja, rational war das, weil das war richtig. Ja.
Rational
ist
muss
nur
auch
zu sagen,
nicht,
was rational für die nächsten
rational muss aber auch nicht immer erfolgreich sein. Rational kann auch was anderes sein.
Natürlich, klar. Also rational kann auch der Dirk-Müller-Fonds kann für den einen oder anderen rational
sein. Ich glaube, was wir geschaffen haben in dieser Folge ist, dass wir erklärt haben, dass doch vieles dann doch nicht so leicht ist. Ich hoffe, jeder hat es verstanden. Und ich hoffe, dass jeder, der einen Kommentar macht, gut, die meisten, die einen eher kleingeistigen Kommentar gemacht haben, die kommen gar nicht an den Punkt jetzt. Die hören uns gar nicht mehr zu, die schauen schon das nächste Video.
Ja, die schreiben den Kommentar nach 2 Minuten im Zweifel.
Die sehen das Thumbnail und schon, da müssen wir uns eh überlegen, was wir drauf schreiben. Ich hoffe, die dabei sind, versuchen uns zu verstehen und versuchen eine sachliche, wertschätzende Diskussionskultur aufzubauen. Denn dafür stehen wir.
Und wir stehen auch nicht für, ja, egal was ist, nicht für Panik und Untergang.
Nein.
Das ist, glaube ich, im Zweifel immer die beste
Herangehensweise. Habt euch lieb, genauso wie wir zwei.
Danke dir, danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann kommende Woche. Danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.